Ja, willkommen auf der Filmclub Ranch. Howdy, Jesse.
Ja, hi.
Und wer sich fragt, wo bin ich jetzt hier gelandet, warum spricht er so? Wir sprechen heute über The Power of the Dog von Jane Campion, eine weibliche Regisseurin. Und wir haben so ein bisschen gemerkt, die sind bei uns recht unterrepräsentiert.
Shame on us.
Ja, ist ja auch unsere Schuld. Deswegen wollen wir das so ein bisschen ausgleichen und machen jetzt so eine kleine Jane Campion-Reihe. Und wir starten mit The Power of the Dog.
Mit ihrem letzten Film.
Genau.
Wir dröseln das Lasso von hinten auf. Ich habe versucht, jetzt eine passende Redewendung zu finden. Nee, das fährt von hinten auf. Das passt doch eigentlich sogar. Aber
ja.
Naja.
Ja, es war so naheliegend.
Es war so naheliegend.
Naja.
Ja, schade.
Tja. Ja, Jane Campion. Jesse, du hast dich so ein bisschen inhaltlich auch mit ihr auseinandergesetzt. Was kannst du uns über die Frau sagen?
Also so viel kann ich tatsächlich noch gar nicht sagen, weil das ist auch mein erster Film von ihr und ich habe die anderen Filme noch nicht gesehen. Aber in lauter Vorfreude auf diese Reihe habe ich mir direkt ein Buch gekauft von Michel Simon. Das ist, heißt Jane Campion on Jane Campion. Er ist ein französischer Filmkritiker, auch relativ bekannt, leider vor einem halben Jahr verstorben. Das Buch hat er noch zu Ende gebracht und da wird sehr im Detail mit ihr geredet, auf die verschiedenen Filme eingegangen und das habe ich auch sehr stark als Hintergrund benutzt, um mich auf diese Folge vorzubereiten. Kann ich wirklich empfehlen und hilft mir wirklich so ein bisschen ihre Vision zu verstehen. Ich habe dann darüber hinaus noch, es gibt auf Netflix zu dem Film so ein Hinter den Kulissen, das habe ich mir noch angeguckt, das können wir auch alles in den Shownotes verlinken. Was ich bis jetzt auf jeden Fall über sie sagen kann, ist, dass sie so ein Interesse hat an so den Spannungen zwischen Mann und Frau. Ich glaube, das ist auch der erste Film, in dem, also nicht der erste Film, es eine große männliche Rolle gibt, aber die vor allem halt eine männliche Hauptrolle hat. Unterdrückung, Natur spielt immer eine große Rolle und auch so ein Interesse an Sexualität und Begehren. Das sind so Themen, die mir schon ein bisschen aufgefallen sind, die sich über all ihre Filme so als Konstanten erstrecken. Und ja, und jetzt hat sie sich für ihr neuestes Werk diesen Film ausgesucht. Aber tatsächlich hattest du ja den Film gewählt. Was hat dich damals da interessiert und wie war dein erster Eindruck?
Aus verschiedenen Richtungen. Zum einen war ich so ein bisschen in der Benedict Cumberbatch-Richtung unterwegs, weil ich Doctor Strange geschaut habe in einer etwas Corona-lastigen Woche. Dann haben wir auch ein bisschen geguckt, okay, wir wollen versuchen, weibliche Regisseuren mit einzubringen. Und dieser Film war auch beim Oscar nominiert oder hat generell viele Nominierungen bekommen. Leider nicht so viele Preise, aber...
Ja, der wurde 12-mal nominiert, der Film.
Ja.
Sie hat nur die beste Regie gewonnen, aber es gibt nicht viele Filme, die so oft nominiert wurden. Und tatsächlich von den Filmen, die wir bisher im Filmclub-Podcast besprochen haben, glaube ich, gibt es nur einen Film mit 12 Nominierungen und mehr. Weißt du, welcher Film das war, den wir besprochen haben?
Wahrscheinlich die große Bombe mit dem Physiker.
Richtig. 13 Nominierungen.
13 sogar, okay.
Ja, aber da kann man sich, das ist ungefähr die Kategorie, in der dieser Film gespielt hat.
Ja, ja gut, ja, das, also ist eigentlich ein großer Film. Ich muss sagen, ich habe mir ein paar Rezensionen angeguckt und da gehen die Bewertungen auch sehr stark auseinander. Ich glaube, man muss sich für diesen Film, da muss man sich auch drauf einlassen. Also so liest sich zumindest auch, was die breite Masse so dazu sagt. Also viele sagen irgendwie, der Film wäre langweilig und sehr langwierig und außer Cumberbatch gäbe es jetzt wirklich irgendwie keinen anderen guten Regisseur. Gleichzeitig finde ich aber eigentlich, da kommt ja so ein bisschen die Stärke raus aus dem Film. Ja. Was Jane Campion so ein bisschen macht, ist, dass sie dem Ganzen auch Raum gibt und irgendwie auch sich die Zeit nimmt. Deswegen verstehe ich, wenn man sich die Zeit nicht nehmen möchte als Zuschauer, das anzugucken, dass das vielleicht nervig ist. Ich habe also den Film zweimal geguckt und noch ein paar Mal so Details mir rausgesucht. Und ich muss sagen, beim zweiten Mal vergeht der Film irgendwie plötzlich viel schneller.
Ja, ging mir auch so.
Ja.
Ich fand ihn auch beim zweiten Mal, also ich fand ihn beim zweiten Mal nicht mehr ganz so gut, ehrlich gesagt, aber ich fand ihn auch viel weniger anstrengend, weil beim ersten Mal ist man die ganze Zeit so am Puzzeln, was passiert hier gerade. Und ganz lustig, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, hatte ich auch Corona. Also vielleicht ist es auch so ein Corona- Film.
Okay, wollen wir jetzt den Leuten empfehlen, ihn zu gucken?
Aber bitte holt euch kein Corona.
Ja, kann man bestimmt auch ohne gut gucken.
Kann man bestimmt auch ohne. Aber was ist dir bis jetzt aufgefallen über, wie sie arbeitet, was sie auszeichnet?
Also ich habe auch so verschiedene Hintergrundgespräche, Interviews noch mir angeguckt oder angehört. Und was man so ein bisschen rauskommt und was ich, finde ich, auch merke beim Gucken, dass sie wenig vorgibt, sondern dass sehr die Rollen in sich sehr rund macht und da viele Details mit reinbringt und das nicht so vorgibt. Das merkt man auch. Und also der Ben Cumberbatch hat auch das voll aufgenommen. Ist auch wie heißt das? Scene Acting? Wenn du, also er hat angefangen.
Method Acting.
Method Acting. Er hat angefangen zu rauchen und hat sich mehrere Nikotinvergiftungen geholt während dem Dreh und ist da voll drin aufgegangen.
Und hat es nicht gewaschen?
Genau, er hat sich mehrere Wochen nicht gewaschen, um das einfach richtig nachzuempfinden. Also er hat sich da voll in diese Rolle rein gedacht. Es gibt auch ein Interview mit Tom Holland und da beschreibt Tom Holland so ein bisschen, der ihn ja auch von der Arbeit kennt, von anderen Filmen, dass er fast erschrocken war, so ihn zu sehen, weil er einfach komplett anders war und da gar nicht gespielt hat, sondern sich wirklich da in so eine Rolle rein begeben hat. Ja. Und ich glaube, das passt schon so ein bisschen auch zu dem, wie sie arbeitet.
Ja, das möchte sie auch. Ich habe mich ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt. Ich habe das auch gelesen, dass er so viel Zeit gebraucht hat, da reinzukommen. Weil ich muss sagen, Phil fand ich, hat sich eigentlich, war so ein typischer Cumberbatch-Charakter. Mhm. Also ich finde so, er ist eigentlich, ist er Doctor Strange oder Sherlock.
Ja.
ist so ein bisschen so ein, weißt du, so ein, ja, ein Prick, würde ich sag's mal auf Englisch, nicht auf Deutsch, so hyperintelligent, möchte ich immer so alles unter Kontrolle haben, aber gleichzeitig, er wird auch irgendwie sehr distanziert. Also ich finde, er passt eigentlich ganz genau in diese Reihe von diesen anderen Charakteren. Und für mich war es manchmal so ein bisschen wie Doctor Strange auf einer Ranch. Also so habe ich das gefühlt gehabt. Das Einzige, was mir halt aufgefallen ist, hat, wie er diesen Akzent gemacht hat, hat mir nicht so super gut gefallen. Der tut ja die Vokale immer so überbetonen. Ja. Aber ich habe dann irgendwie gedacht, das passt auch super gut zu Phil, der ja ebenfalls so ein bisschen was vorspielt. Also, aber ich habe das auch gelesen, wie er sich da reingesteigert hat, aber irgendwie dachte ich, warum eigentlich? Was macht er dann, wenn er Doctor Strange ist?
Ja, ist eine gute Frage, wie da die Vorbereitung aussieht.
Ja. Ja. Oder wenn er Sherlock ist, ja, erstmal Detective so ein bisschen.
Oder sich in der Londoner Unterwelt herumtreiben.
Genau. Aber vielleicht, was sagt das über sie aus? Also tatsächlich, das ist mir auch aufgefallen, dass es immer super wichtig ist, dass die Charaktere am Set eine Rolle bleiben. Da zum Beispiel bei Kirsten Dunst, oder ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, also man sagt ja Kirsten Dunst, aber sie hat ja sie hat auch einen deutschen Pass und ich glaube deutsche Eltern, heißt sie nicht eigentlich Kirsten Dunst, aber ja, sei es mal hier dahingestellt, aber bei Kirsten Dunst, dass die dann wie stundenlang dann eben geschwiegen hat, um dann so diese da reinzukommen und das hat mir ganz besonders gefallen, das sieht man nicht bei den hinter den Kulissen, aber das sieht man nicht im Film. Im Buch ist es so, dass der George-Charakter Comics liest. Und da sieht man dann in diesem hinter den Kulissenteil, sieht man da, wie Jesse Plemons da irgendwo rumliegt und laute Comics liest. Und den sieht man halt nie im Film Comics lesen. Aber er ist dann sozusagen die ganze Zeit fleißig am Comics lesen, um sozusagen dieser Charakter zu werden.
Ah, schön. Yes. Das ist schön. Schönes Detail. Ja, es ist ja tatsächlich auch so, dass die Kirsten Dunst, wie du sie jetzt genannt hast, jetzt kommt noch ein Name, der vielleicht nicht so einfach ist, Jesse. Der Name ist einfach, den kennen wir alle.
Sehr schöner Name.
Sehr toller Name, aber Plemons, dass sie tatsächlich in echt ein Paar sind.
Ja.
Was es für die beiden ja natürlich auch einfacher macht, da so ein bisschen diese Beziehung sichtbar zu machen. Und es gab auch eine Szene, wo man die Arbeit gesehen hat, wo Jane Campion was gesagt hatte zu den beiden und sie auch in der Situation geblieben sind. Also nicht dann sozusagen locker geworden sind, sondern wo sie in diesem Moment geblieben sind.
Ja.
Um da einfach das beizubehalten. Es hat bestimmt was dazu beigetragen, dass diese Stimmungen da so rüberkommen.
Ja, total. Und man sieht auch, wie sie mit den Schauspielern spricht und halt so Hintergrundinformationen über ihren Charakter gibt und wie die Schauspieler diesen Charakter kennenlernen, ohne dass wir das dann später so unbedingt das Teil ist der Handlung, aber sie versucht sozusagen den Charakter nahe zu bringen. Und in dem Buch sieht man auch so ein paar Notizen, die sie an die Schauspieler geschickt hat, um ihre Vision zu erklären. Und da gibt sie eigentlich so Hintergrundwissen, teilt sie da. Ich habe so mal ein paar Sachen aufgeschrieben, und zwar schreibt sie da: The power of the dog grows itself like a rope. Also wie ein Seil, und es sind 6 Seiten, wie sie über Seile schreibt und warum Seile so wichtig sind für diesen Film. Wow. Und da schreibt sie, da schreibt sie zum Beispiel, okay, das Seil, mit dem Peters Vater sich erhängt hat und Peter ihn abschneiden musste. Seile können alle möglichen Formen bekommen, können Lassos sein, können Menschen erhängen, man kann damit Figuren machen. Seile können Dinge zusammenbinden, sie können einem helfen zu fliehen, und das Seil, das Phil macht mit seinen Händen, das hat also eine besondere Bedeutung. Und es gibt dieses Bild von der Kuh, die an so einem Seil aufgehängt wird. Also im Prinzip sagt sie, also das Seil ist andauernd Teil des Films und der Vision, und wir sehen es in die ganze Zeit, aber wir nehmen es eigentlich gar nicht wahr. Und ich finde es so schön, weil sie das so, diese Ideen, so diese zentralen Themen der Crew so vermittelt, und die dann damit arbeiten und dann das sozusagen aus dieser Vision dann sich Dinge dann entstehen, wie zum Beispiel auch der Soundtrack oder die Kulisse und so weiter.
Tatsächlich, da kommt jetzt Corona wieder zurück, weil Teile des Films ja während Corona gedreht wurden und auch der Soundtrack teilweise während Corona aufgenommen wurde, was das Aufnehmen so ein bisschen schwieriger gemacht hat, weil du nicht einfach ein großes Orchester hinstellen kannst, sondern auch gucken musst, okay, wie schaffen wir das möglichst klein zu machen? Und dadurch haben wir auch ganz oft so einzelne Instrumente. Ja. Genau, also da kommt Corona auch wieder zurück, beim Filmen als auch beim Zugucken.
Ich glaube, Corona spielt auch eine Rolle, weil warum wir hier Kirsten Dunst und Jesse Plemons sehen, weil das dann einfacher war, wenn dadurch, dass sie ein Paar sind, die beide zu bekommen.
Ja, das macht Sinn, ja.
Tatsächlich wollte sie für die Rolle von Kirsten Dunst, wollte zuerst Elizabeth Moss haben als Schauspielerin. Mhm. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass es nicht geklappt hat, weil tatsächlich für mich ist die schauspielerische Leistung von Kirsten Dunst mit die beste, weil sie es einfach wahnsinnig gut schafft, ohne viel zu sprechen, unheimlich viel Emotionen zu transportieren. Das finde ich ihre ganz große Stärke, und da passt sie perfekt zu dieser Rolle.
Sollen wir vielleicht gleich mal so ein bisschen die Charaktere uns anschauen? Also du hast jetzt Kirsten Dunst in ihrer Rolle schon angesprochen, Rose Gordon, ist die Mutter. Also wir sehen sie am Anfang in der Red Mill, das ist so diese, ich weiß gar nicht, ist kein Restaurant, aber es ist so ein bisschen eine Spelunke, wo man was essen kann auf jeden Fall. Und das ist die Mutter von Peter Gordon. Wie würdest du jetzt, also du hast sie ja schon ein bisschen gelobt in ihrer Art, wie würdest du jetzt die Rolle beschreiben?
Also ich glaube, sie leidet unheimlich darunter unter Phil. Sie wird Alkoholikerin während des Films. Da hat sich für mich so ein bisschen die Frage gestellt, ist sie vielleicht auch eine trockene Alkoholikerin gewesen? Es wird ja gesagt, dass der Vater von Phil, also ihr ehemaliger, von Peter, ihr Ex-Mann, dass er auch ein Alkoholproblem hatte. Und am Anfang vom Film in dieser Bar scheint sie auch so sehr den Alkohol abzulehnen. Und deswegen dachte ich so ein bisschen, ist sie vielleicht eine trockene Alkoholikerin? Es gibt auch diese Unterhaltung zwischen Phil und Peter darüber. Da sagt Peter, she never used to drink, und Phil, oh, didn't she now? Also vielleicht ist es schon so eine Ahnung, dass er vielleicht was ist. Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiges Ding in ihrer Entwicklung. Man sieht sie auch einmal, wie sie dann eben mit den Ureinwohnern im Kontakt ist, was dann zu einem riesen Konflikt mit Phil führt, und wie sie eigentlich sagen, offen sein möchte. Und es gibt eine wahnsinnig starke Szene, die ihren Charakter auch zeigt. Das sind diese Klavierszenen. Da können wir vielleicht noch ein bisschen im Detail mehr darüber reden, aber was da so deutlich wird, ist, also sie hat Klavier gespielt im Kino, und da, das sind einfach sozusagen als Begleitmusik für Stummfilme, und jetzt soll sie halt für den Governor, für die Eltern halt so repräsentativ was spielen, und das, da hat sie große Angst vor, deswegen fängt er dann an, was zu üben. Aber was damit auch deutlich wird, ist, da ist natürlich auch ein sozialer Aufstieg mit verbunden. Und sie hat, ich glaube, George nennt das irgendwann mal so Gypsy Tunes oder so, hat sie gespielt und hat nichts Angemessenes für jetzt unbedingt dieses Publikum. Und deswegen wird sie sozusagen wie so eine Aufsteigerin da gesehen, gerade auch von Phil. Und das passt irgendwie nicht in diese Gruppe. Wie hast du sie wahrgenommen?
Ja, du hast schon vieles gesagt. Also man sieht sie am Anfang so ein bisschen in ihrer Rolle, in ihrem Heim auch, mit ihrer Aufgabe. Und ab dem Moment, ab dem sie quasi einzieht in die Ranch, verliert sie sich so ein bisschen und auch ihre Persönlichkeit. Und es ist so ein bisschen dieses Wechselspiel mit Phil. Also sie, ja, ob sie Angst hat, aber er stört sie auf jeden Fall. Und es stört auch so ihr, ja, einfach alles, was sie ausmacht. Da geht er voll dagegen. Und ich glaube, ihr fehlt auch komplett die Aufgabe. Also man sieht sie ja einmal, wie sie runtergeht und irgendwie anfängt, den Abwasch zu machen. Und ich glaube, man kennt es einfach, wenn man irgendwie sich nutzlos fühlt und ich weiß, ich würde jetzt eigentlich gern was machen. Und sie hat dieses Gefühl, dass sie jetzt irgendwie gern irgendwie, ja, was machen würde, was beitragen würde und einfach eine Aufgabe hätte. Und das fehlt ihr komplett. Und das ist insgesamt vielleicht so ein bisschen dieses Motiv von, ja, davor eine eigenständige Frau und dann eben verheiratet und danach ist sie nicht mehr die Fleißige, sondern sie ist eher so die Frau, die George vielleicht sucht. Also George, da kommen wir vielleicht auch nochmal ein bisschen, also sie ist eher versucht, sich in so eine Rolle oder sie wird in so eine Rolle reingedrückt.
Ja, man sieht sie zerrissen, man sieht sie eigentlich gefangen. Also genau. Sie ist wirklich da, sie kann eigentlich nicht rausgehen, sie kommt in diese funktionierende Maschine und hat Schwierigkeiten, da ihren Platz zu finden.
Ja, nicht nur Schwierigkeiten, ihr wird es auch die ganze Zeit klar gemacht, dass sie da nichts zu suchen hat. Also sie kommt ja noch recht fröhlich an und sagt auch sowas wie Brother zu Phil und er sagt sofort, nein, du bist nicht mein Bruder, du bist nur eine Intrigantin. Also er macht sofort klar, was er von ihr hält.
Ja, auf jeden Fall. Wie hast du die Klavierszenen gesehen?
Die Klavierszenen sehr stark, das ist, was sie da spielt, das ist der Radetzky-Marsch von Johann Strauss. Also eigentlich am Anfang sie hat eine schöne Erinnerung an das Klavier und ab dem Moment, ab dem sie dann wieder übt und eigentlich ja auch da Freude dran hat, hätte ich jetzt so interpretiert, sieht man, wie Phil das ihr so ein bisschen kaputt macht und da so rein pfeift. Ich finde es ganz interessant, weil der Radetzky-Marsch ist eigentlich ein Walzer und hat was Fröhliches, wurde aber dann so ein bisschen zu einem Marsch gemacht. Und dadurch hat so zwei Seiten. Also es hat so dieses Militante und eben dieses Weiche. Mhm. Und kommt aus beiden Richtungen. Also Rose, die eigentlich am Klavier, am Flügel dieses Lied übt und gerne spielen möchte. Und auf der anderen Seite Phil, der sie da so ein bisschen penetrant begleitet und ihr das dadurch so ein bisschen kaputt macht.
Tatsächlich es hat Kirsten Dunst mal erzählt, in einem der Interviews, die ich auch gelesen habe, dass sie mehrere Stücke gelernt hat und die anderen gestritten wurden. Das hat sie sehr geärgert. Also eigentlich ursprünglich, also sie hat dann sich Klavierspielen beigebracht und ganz viele Sachen gespielt und am Ende wurde eigentlich nur diese eine Szene verwendet, die auch einfach sehr stark ist, ne? Wie er dann sozusagen auf dem Banjo nachäfft und korrigiert und man einfach merkt, also er kann das zeigen, aus der Ferne kann er da direkt mitspielen an seinem Banjo virtuos und sie muss da hart üben und sich das erst erarbeiten, aber er hat das schon einfach. Das wird damit sehr vermittelt und tatsächlich habe ich so ein bisschen mit dem Originalbuch auseinandergesetzt und das ist das Buch hat autobiografische Züge und das ist tatsächlich passiert. Das fand ich einfach wahnsinnig stark, diese Szene. Ja, das kann man eigentlich gar nicht so schreiben.
Wahnsinn, ja. Es ist halt, also er schafft es in diesem Moment, sie so ein bisschen zu brechen und das Klavierspielen zu was zu machen, was sie an ihn erinnert auch. Also das ist auf jeden Fall was.
Er nimmt ihr das, er nimmt ihr Teil ihrer Identität.
Genau. Und das ist, glaube ich, was so ab Stunde, also ab der Hälfte des Films passiert, dass wir eben sehen, wie Rose da wohnt und wie ihr aber immer mehr von ihr genommen wird. Also dieses Klavierspielen und eben irgendwann auch ihr Sohn.
Das ist zumindest die Angst, die sie hat.
Genau, das sieht sie so.
Sohn, Genau. Ich glaube, einen weiteren Konflikt kann man sehr gut sehen, das ein Konflikt zwischen Phil und George. Aber das ist ja, der Film spielt ja Anfang des 20. Jahrhunderts, 1920er Jahre. Und es gibt sozusagen diesen Konflikt zwischen dem Alten und dem Modernen. Und sie steht einfach sehr stark für das Moderne. Kino steht für das Moderne. Also das steht ja nicht für den Wilden Westen. Das steht für die Neuzeit. Und natürlich dann auch, man sieht, es gibt eine Szene, da spielen sie Tennis oder ich weiß nicht, ob es Tennis ist, aber an so ein Spiel, solche Spiele, das passt auch nicht eigentlich in diese harte Welt des Wilden Westens. Also man merkt so ein bisschen, wie ihre Realität aus der Stadt, wo es schon den Zug gibt, wo es Elektrizität gibt und man schon viele, sagen, Annehmlichkeiten genießen kann und dann auf dieser Ranch, wie das einfach clasht. Also das kommt, glaube ich, da auch noch da hinzu. Das ist wie eine Zeitreise eigentlich.
Absolut, ja. Voll. Das ist vielleicht, da kommen wir jetzt so ein bisschen zu George und Phil, den Brüdern.
Ja.
Hast du auch schon ganz gut gesagt. Also der eine, der eher so in der Vergangenheit lebt, immer sagt, hier, der Bronco Henry hat es damals schon so gemacht oder wir haben jetzt schon 25 Jahre zusammen hier die Kühe, die Überführung da gemacht. Also er lebt absolut in dem Vergangenen. Und dann haben wir George, der eher versucht, sich zu verändern, ins Moderne zu kommen und auch irgendwie Ansehen zu haben nach außen, einfach zu wachsen, persönlich irgendwo. Und auch sich eben weiterhin zu entwickeln, familiär und eine Frau sucht und irgendwie da was möchte. Und man sieht ja auch ganz klar die Grenze mit dem Modernen und dem Alten. Der eine auf dem Pferd immer und der andere, George, fährt eigentlich, wenn es geht, Auto.
Ja, es ist auch... Ich meine, es wird auch angesprochen, am Mensch, willst du nicht mehr waschen. Es ist so, ich meine, am Anfang vom Film teilen sie noch ein Zimmer. Also es gibt sozusagen schon, wird klar symbolisiert, sie entspringen sozusagen der gleichen Wurzel. Aber dann ist eben George, der auch eher zuvorkommend ist und nach außen interessiert ist, der wirkt so ein bisschen immer so ausgleichend mit dieser Welt der Cowboys und von Phil. Und Phil ist... wirkt dagegen sehr gewalttätig, aber gleichzeitig auch eigentlich sehr fragil. Also ich meine, er muss sozusagen, er ist ja auch die ganze Zeit, dass er das wie so aggressiv verteidigen muss. Das kann er, daher kommt ja seine Ungepflegtheit und seine Aggression nach außen, scheint ja, also er fühlt sich anscheinend andauernd bedroht in seiner Existenz.
Ja, ich weiß gar nicht, ob bedroht. Also jetzt kommt ja nochmal eine Person dazu, so ein bisschen. Ich fand es auch ganz spannend, dass sie nicht gleichzeitig kam, sondern dass Peter eher versetzt kam so ein bisschen und seinen eigenen Auftritt hatte. Er fühlt sich, also bedroht ja vielleicht auch, aber ich glaube, er ist auch neidisch. Also er ist ein Cowboy, der homophob ist auf irgendeine Weise, in dieser Männergruppe lebt, aber selbst höchstwahrscheinlich homosexuell ist und das aber auch.
Ich denke, wir können das gesichert sagen.
Dass also er ist homosexuell lebt auf dieser Ranch und kann es nicht ausleben. Hat vor anderen immer eine Rolle. Das sieht man, glaube ich, bei allen Rollen so ein bisschen in dem Film. Immer wenn andere Leute im Raum sind und einen wahrnehmen, dann benehmen sie sich auch anders. Und er ist da ganz stark, dass er einfach diese männliche Rolle irgendwie ausleben muss und diese Alpha-Rolle. Und wenn er alleine ist, dann kann er sein. Und ich glaube, dass er einfach einen großen Neid hat auf Peter, dass Peter einfach so im Reinen mit sich ist und einfach er sein kann und diese weibliche Seite von sich auch zeigen kann.
Ja, das ist möglich. Ich bin mir da nicht komplett sicher, ehrlich gesagt, weil, also es wird ja auch gesagt, also tatsächlich von den beiden Brüdern ist ja Phil der Studierte, ne? Also der Gouverneur und die Eltern scheinen ja auch ein bisschen größeren Respekt und so ihm gegenüber zu haben.
Ist wahrscheinlich der Ältere, ne?
Ah, das könnte auch sein. Aber ich dachte, das hat so ein bisschen was auch mit der Bildung zu tun. Jedenfalls wird das sehr betont in dem Film. Und da dachte ich so ein bisschen, ne, warum verhält er sich so? Also ich würde auf der einen Seite da eher sehen, dass da so ein tiefer Selbsthass ist. Ja, also und ich glaube auch, das spiegelt auch sein Verhältnis zu Rose wieder, weil, also er mag nicht Menschen, die irgendwie was anderes vorgeben zu sein, als sie sind. Also deswegen kann er bei Rose nicht ertragen, wenn sie sozusagen jetzt da halt irgendwie eine höhere Stellung hat an der Farm, was ja eigentlich völlig wurscht ist, ne? Mhm. Aber er fühlt sich da irgendwie ganz bemüßigt, sie sieht er wieder an ihren Platz zu weisen. Und ja, dahinter sehe ich einfach ganz stark dieses, dass er selber ja auch vorgibt, was anderes zu sein, die ganze Zeit. Und das eine wahnsinnige Spannung ist, die er da ertragen muss, ne? Also als Peter da seine Schatztruhe findet mit irgendwelchem viktorianischen pornografischen Material, was irgendwie ganz lustig ist, da rastet er auch komplett aus. Also weil er sich ja wahnsinnig bedroht fühlt in seiner Existenz einfach.
Ja.
Aber was ich mich gefragt habe, er dachte so ein bisschen so, war es für ihn nicht möglich, seine Homosexualität während seinem Studium so ein bisschen auszuleben oder so? Ne? Was zieht die da zurück? Also das in diesen Raum, der Ranch, in diesen ländlichen Raum, das habe ich nicht ganz nachvollziehen können, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt. Vor allem, ja, also er hat ja mit Bronco Henry, das ist jetzt noch eine Person, die wir aber nicht sehen im Film, hat er irgendwie so eine Vorbildfunktion und eigentlich müsste er quasi diese Werte auch angenommen haben, aber wahrscheinlich hatte Bronco Henry die gleichen Probleme, also ist er auch irgendwo in Fußstapfen.
Denkst du Vorbildfunktion? Also ich dachte tatsächlich so ein bisschen auch, also Bronco Henry ist ja so eine mystische Figur, die sehr oft im Film genannt wird. Das war tatsächlich ein Ding, was mich beim zweiten Mal sehen genervt hat, weil das wird ja 10.000 Mal wird auf Bronco Henry referenziert und das war mir so ein bisschen so, dann dachte ich beim zweiten Mal, okay, ja, I got it, ja, aber da dachte ich, wurde er vielleicht auch so ein bisschen abused von Bronco Henry? Mhm. Also da gibt es ja diese Szene, die ich eine sehr stark finde, Richtung Ende des Films, wo Peter und Phil da sind und Phil dann anfängt, das Seil zu machen und Peter tut sich so eine Zigarette anzünden und fragt ihn nach Bronco Henry und sagt, ja, warst du nackt? Und er verschweigt es eigentlich, aber man hat das Gefühl, so beide wissen in dem Moment, Peter hat die Situation, das Verhältnis zwischen Phil und Bronco Henry komplett durchschaut und beide wissen es in dem Moment.
Ja. Das, also auf jeden Fall, das ist nicht auszuschließen, dass es da irgendwie zu Überschreitungen kam. Wir wissen ja auch nicht genau, wie alt Bronco Henry war und was das für eine Art.
Doch, ich glaube schon, also ja, also es gibt diesen Sattel, der sagen, da steht Friend und dann sind da die Lebensdaten.
Also er ist 1904 verstorben und 54 genau. Geboren.
Genau, da wird deutlich, dass er deutlich älter ist.
Ja.
Als Phil. Und deswegen kam ich auch so ein bisschen zu diesem Abused, weil also auf der einen Seite ist für mich relativ klar, dass also Bronco Henry und Phil ein Verhältnis hatten, aber halt, er sagt ja selber, so Phil sagt zu Peter in dem Moment, ja, also ich war ungefähr so in deinem Alter, also war er zu dem Zeitpunkt, war er gerade erwachsen, noch nicht erwachsen. Und da auf der anderen Seite war ein 50-jähriger Mann ungefähr, ne?
Ja.
Also das hört sich jetzt nicht nach nach Konsent an, würde ich sagen, ne?
Ja. Er kann ja in dem Alter das noch
in
gar
dem
nicht
Alter, da. Genau. Das ist eigentlich nicht möglich.
Ja.
Deswegen dachte ich, das hört sich nach Abuse an für mich.
Ja. Aber dann auch sehr, sehr stark, wie Peter das durchschaut. Sowieso haben Peter und Phil ja irgendwie auch, also Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten, so wie es eben diese eine Szene, bei der Phil sehr überrascht ist, als Peter sofort den Hund in den Bergen sieht.
Ja, hast du den gesehen?
Nee, ich habe ihn nicht am Anfang gesehen, ich habe ihn dann gesehen, aber dann davor wusste ich nicht, wonach gesucht wird, ich dachte irgendwie, da wären halt Kühe oder so, deswegen.
Tatsächlich gibt es diese Geschichte von Jane Campion, wie sie beschreibt, wie sie die Original-Ranch besucht hat und den Hund gesehen hat.
Oh.
Und da wusste sie, dass sie den Film machen kann.
Also sie ist quasi würdig.
Genau, sie hat sich als würdig erwiesen.
Das ist wie bei Thor, wenn du den Hammer heben kannst, dann bist du würdig.
Richtig.
Okay. Wenn du den Hund sehen kannst, bist du würdig. Ja, ich finde, es zeigt auch so ein bisschen Gemeinsamkeiten der beiden. Also es bindet die beiden, aber es zeigt auch irgendwie, dass sie eine Ähnlichkeit haben irgendwo, obwohl sie auch unterschiedlich sind.
Ja. Was da kam mir so eine Frage, also ich hatte so ein bisschen Schwierigkeit mit dem Charakter George manchmal, weil er so passiv ist. Und da wollte ich von dir wissen, was denkst du, was weiß George? Was weiß George einmal über den Alkoholismus seiner Frau? Und dann, was weiß du über seinen Bruder? Ne? Ist ihm bewusst, dass sein Bruder möglicherweise misshandelt wurde?
Ist eine gute Frage. Also eigentlich muss er es, also wenn die beiden schon damals so nahe waren, wie sie es jetzt sind, und dann muss er es eigentlich mitbekommen haben, wenn da was war. Ich meine, die schlafen jetzt noch in einem Bett und die Ranch ist ja groß genug,
dass sie... In einem Zimmer.
Sie schlafen noch in einem Bett.
Jetzt sind zwei Betten, oder?
Echt? Ja, okay. Also es ist auf jeden Fall, teilen sie sich so einen Space, obwohl sie eine sehr große Ranch haben, wo sie wirklich jeder so seinen Raum haben könnte wahrscheinlich. Also das müsste man wahrscheinlich schon gemerkt haben. Gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, würde ich George als Charakter auch so einschätzen, dass er vielleicht das auch totschweigt. Also so ein bisschen wie bei dem Alkohol, weil ich glaube, dass er den Alkohol auch, also von Rose jetzt in dem Fall, so ein bisschen einfach übersieht, absichtlich, und sagt, ja, sie ist krank, ihr geht's nicht gut. Und er kippt ja dann auch den Alkohol weg. Und also er versucht es schon zu verhindern vielleicht irgendwie, aber weil sie macht es ja auch heimlich, deswegen wird da schon irgendeine Art von Widerstand auch sein. Aber ich glaube nicht, dass er groß einschreiten würde. Und vielleicht ist es das Gleiche auch damals gewesen, dass er was mitbekommen hat, aber es runtergeschluckt hat sozusagen und nicht darüber spricht.
Ja, also ich bin mir auch nicht sicher. Also ich kann es nicht sagen. Manchmal hatte ich auch den Gefühl, der Charakter George ist so ein bisschen einfältig. Da gibt es eben diese Unterhaltung, als George Rose das Klavier schenkt. Er möchte ja eigentlich nur von ihr, dass er diese Gypsy-Musik spielt. Das möchte er ja eigentlich, die er kennt schon. Aber Rose ist dem Moment komplett bewusst, dass es halt diesem Status von dieser Veranstaltung halt nicht entspricht. Und das ist so eine Verbindung auch zwischen Phil und Rose, wo ich das Gefühl habe, Phil weiß das, sie weiß das. Deswegen erreichte das auch. Und ich habe das Gefühl, George merkt das in dem Moment nicht. Dem ist der Kontext da nicht, dass das vielleicht nicht angemessen ist, nicht klar. Und als sie wieder anfängt zu trinken, da sagt er ja dann eigentlich nur, Rose is not well. Also er tut's, und es gibt eigentlich keinen Grund, warum er es jetzt gegenüber seinem Bruder und gegenüber seinem Stiefsohn in irgendeiner Weise verheimlichen sollte.
Ich finde, insgesamt ist aber auch so das Familienkonstrukt irgendwie ganz interessant. Also die Eltern, die ja immer so ein bisschen als die alte Frau und der alte Herr angesprochen werden, wirken dadurch auch so ganz weit weg von den beiden. Also es, weiß nicht, auch wenn sie dann bei dem Essen irgendwie sagt, ich konnte gar nicht essen vor Angst, aber ich finde, das wirkt nach einer Riesendistanz zwischen der Generation.
Ich glaube, da gibt es auch eine Riesendistanz. Also wenn die so als Landbesitzer aufgewachsen sind, und da sind ja auch dann irgendwelche Hausmädchen und Köche und eben Bronco Henry und irgendwelche Cowboys und so, die da rumhüpfen, dann wurden die beiden Jungs vor allem halt von diesen Menschen erzogen und nicht von ihren eigenen Eltern. Das sind eigentlich engere Bezugspersonen.
Ja, das erklärt dann wahrscheinlich einfach diese Ferne und irgendwie auch keinen persönlichen Bezug zu den Eltern. Was eben das vielleicht auch schwieriger macht, dass man dann eben nicht sagt, hier, da ist was vorgefallen. Sondern da ist ja dann Bronco Henry vielleicht in dem Fall die Person, der man sich anvertraut. Das ist eben das klassische Beispiel von die Person, der man sich anvertraut oder die verantwortlich ist für einen in der Gruppe, dass da natürlich eine große Gefahr ist, dass es ausgenutzt wird.
Ja. Denkst du, Rose liebt George?
Wir haben nicht genug Momente, um das wirklich, also ist meine Meinung, um das wirklich einschätzen zu können, weil eigentlich sehen wir die beiden vor allem in so Key-Szenen. Es ist ein komisches Kennenlernen, also man merkt irgendwie, dass George so ein bisschen, er besucht sie ja und er hat ja schon Interesse, sie zu sehen, aber es wirkt sehr zweckgebunden. Ich glaube aber schon, dass die beiden vielleicht, also in dem Rahmen, ich weiß nicht, wie das zu der Zeit war und wie man, also wenn du so alleine wohnst, du hast jetzt nicht die Möglichkeit, mal in einen Club zu gehen und 100 Leute kennenzulernen. Vielleicht hast du da auch einen anderen Anspruch an so ein Kennenlernen. Und er muss ja auch aktiv dahin fahren, nach Beach, ich war immer verwirrt, dass sie Beach gesagt haben, um sie quasi kennenzulernen und das einzuleiten, weil sonst wäre da nie was passiert. Von dem her ist es vielleicht schon ein bisschen zweckgebunden. Und ich finde, eine Szene ist sehr stark, oder da gibt diese Beziehung so ein bisschen auf, als sie mit dem Auto fahren und dann anhalten und dann zu tanzen beginnen.
Das ist eine schöne Szene.
Ja, ist eine schöne Szene, aber ist auch ein bisschen, also weil George dann aufhört zu tanzen und von ihr weggeht und anfängt zu weinen. Und ich weiß nicht, ob das Freundentränen sind oder was da aus ihm, also weil ich das so stark finde, wie er so weggeht von ihr und so eine Distanz aufbaut, weil sie das Tanzen anfängt. Ich weiß nicht, was da in ihm aufgebrochen ist, aber...
Also ich glaube, also einmal echt, er schließt ja eigentlich aus, dass er das könnte. Und was sie hier macht, ist, dass sie an ihn glaubt und dass sie ihm das Zutrauen schenkt. Mhm. Und deswegen ist das eine sehr schöne Szene. Andererseits geht es natürlich da auch wieder um den Tanz, um die Musik, um zu sagen, den Status des standesgemäße Treffen. Und das ist eigentlich alles, was ihn treibt. Also es treibt ihn keinen gemeinsamen schönen Moment mit ihr. Und sie versucht es so ein bisschen, Mensch, ich habe hier, wir können Picknick machen und so. Sie versucht so ein bisschen diese schönen Momente da zu kreieren. Und also das sind wirklich sehr liebevolle Momente. Aber ich habe dann eigentlich, sieht man ja keine, also der schönste Moment eigentlich der Zweisamkeit ist, wenn sie von der Beerdigung nach Hause kommen. Und man sieht Peter, wie er da runterguckt und er nimmt sie so in den Arm. Und da sieht man eigentlich zum ersten Mal so eine Zärtlichkeit, die ich davor nicht so wahrgenommen habe.
Ja, vielleicht ist auch insgesamt dieses Laster, also sie weiß ja, dass sie mit George, aber irgendwie auch mit Phil dann zusammen ist, zusammen Zeit verbringen muss. Und für ihn das Gleiche. Also er teilt ja auch immer Phil und Rose. Es sind ja immer alle auf einem Platz gezwungenermaßen in dieser Ranch. Und dadurch, erst wenn Phil dann weg ist, funktioniert das irgendwie losgelöst. Da ist da ein bisschen, können sie irgendwie durchatmen. Aber ich muss sagen, ich finde es auch, also es wird bei dem, als da angestoßen wird, sagt Phil auf den Hund und sagt Romulus und Remus. Das sind beide, die quasi von einem Hund aufgezogen werden. Und der Hund in dem Fall, danach sagt er, jetzt habe ich leider die Notiz. Ah, hier, sagt er auf Il Lupo, auf Bronco Henry. Also er hat beide ja irgendwie aufgezogen und eben auch George. Und wer weiß, vielleicht hat ja auch George ähnliche Vergangenheit wie Phil. Also
stimmt, und er hat es aber als ganz anders empfunden. Das ist tatsächlich eine gute Beobachtung. Das könnte tatsächlich der Fall gewesen sein. Ich meine, wenn das so ein Charakter, so ein abusive Charakter ist, dann warum sollte der sich jetzt dann nur auf den einen Jungen fixieren?
Ja, hat dann vielleicht eben ganz andere Erinnerungen an ihn und ist deswegen vielleicht auch ein bisschen eher getriggert davon als jetzt Phil in dem Fall.
Ja. Ich fände es auch ein bisschen schade, Jesse Plemons tatsächlich wollte ursprünglich die Rolle von Phil spielen. Und ich finde schade, dass er so eine Rolle, die sehr typisch für ihn ist, spielt. Und dadurch bleibt der Charakter so ein bisschen zweidimensional, weil man halt so diese ganzen anderen Jesse Plemons Rollen im Hinterkopf hat. Mhm. Und er nicht so viele Möglichkeiten hat zu gestalten. Das bedauere ich ein bisschen. Deswegen, also ich war sehr überrascht, der wurde da auch für einen Oscar nominiert für die Darstellung.
Oh, wow.
Ich fand, das war einer seiner schwächeren Performances.
Also ich muss gestehen, nach dem ersten Mal gucken, dachte ich eigentlich, der ist nach der ersten Stunde gar nicht mehr so richtig da. Und also er war auch nicht mehr viel da, aber also er war eigentlich ja nur das, also für den Film jetzt, das Werkzeug, um Peter und Rose auf die Farm zu bringen.
Ja.
Und so ein bisschen der Grund, warum die beiden überhaupt da sind. Und das, was beide zusammenbringt sozusagen, was diese Tension erst erstehen lässt. Und danach war er eigentlich nur noch da, als Rose verhindern wollte, dass George mit Phil ausreiten geht, wollte das verhindern. Und dann später nochmal, aber eigentlich keine essentielle Szene für ihn jetzt, um den Charakter weiterzuentwickeln.
Vielleicht, also du hast einen guten Punkt gesagt, ne? Vielleicht ist es auch so, dass alle Charaktere, die wir haben, auf eine Art und Weise unter den Machtverhältnissen leiden, eingesperrt sind und dass sie das verbindet, dass sie sich nicht entfalten können und dass George eben in diesem Kontext von der Farm, es fällt ja auch auf, dass er sozusagen immer den Außendienst macht und jede Möglichkeit nimmt, um auch wegzufahren,
ja.
Dass er sozusagen in dieser Situation mit Phil eben keine Möglichkeit hat, er zu sein.
Ja.
Tatsächlich der Charakter, also wo ich gesagt habe, Method Acting und Jesse Plemons hat die ganze Zeit Comics gelesen, der Charakter Phil, der liest sehr viele Bücher. Das zeigt ja auch so ein bisschen, ne? Man kann sich dann vorstellen, der eine liest Comics, der andere Bücher, dass da vielleicht dann auch irgendwie so eine Spannung und da vielleicht auch eine Wertung dann dahinter ist, ne? Also ich meine, Comics hatten damals noch einen, wurden noch viel mehr so nicht erst ernsthafte Literatur irgendwie betrachtet.
Ja. Und dann aber gleichzeitig die Wunschvorstellung von George. Wobei da auch nicht klar ist, woher dieser Wunsch kommt, ob er damit jemand anderem gefallen möchte oder ob das tatsächlich ein intrinsischer Wunsch ist. Weil wenn er lieber dann in dem Moment eigentlich Comics lesen würde als ein Buch, dann wäre er vielleicht lieber jemand anders als das, was er versucht zu sein.
Also die Anerkennung seiner Eltern scheint auf jeden Fall wichtig zu sein.
Ja.
Und die scheint er, also zumindest was wir sehen, bekommt er die ganz am Schluss, gibt es so eine Szene mit der Mutter und mit Rose, aber ansonsten gibt es da wenig Herzlichkeit.
Ja, das stimmt. Es wirkt auch insgesamt sehr, also dieses Zusammenkommen, als sie dann auch Klavier spielen soll, wirkt insgesamt sehr kalt.
Ja.
Also nicht, weiß nicht, wie man sich's vorstellt, wenn man die Eltern einlädt.
Fand ich echt total schade, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass alle, die auf dieser Farm sind, Phil, Rose und George, darunter leiden, aber es nicht schaffen, sich zu solidarisieren und zu sagen, ja komm, scheiß auf den Governor, ne? Also das kriegen sie nicht hin und das hat mir einfach weh.
Ja.
Man könnte ja auch, also es gibt dann eine Parallelmöglichkeit, dass man sagt, hey, ganz, es ist uns alles egal, was die Leute denken, wir empfangen die jetzt und wir sind wir, ne?
Ja, genau. Ich finde insgesamt, sind alle so ein bisschen gefangen in den Momenten und den Zielen. Also zum einen ist natürlich immer dieses mit den, dass man die Kühe, dass man die kastrieren muss, dass sie Fell abziehen. Also es ist immer mit einer Aufgabe verbunden. Es gibt einen klaren Alltag. Und dann aber George eben, der so sein inneres Ziel hat, da so eine was vorzuzeigen gegenüber der Familie und dem Governor und eben Rose zu präsentieren und sein Leben als jetzt Mann, als Ehemann, von dem her sind alle so ein bisschen darauf hingetrimmt und können sich da nicht, gefühlt nicht so frei bewegen. Ich muss aber auch sagen, ein anderes Thema, was mir jetzt gerade erst so richtig kommt, es ist ja auch irgendwie ein Film über Eltern, also mal wieder. Also, wie geht man mit den Eltern um, wenn es ihnen nicht gut geht, also oder wie ist die Beziehung zu den Eltern? Weil wir haben jetzt einerseits darüber gesprochen, Phil und George, dass sie ihre Eltern irgendwie so befremdlich die alte Dame und der alte Herr nennen und dass auch die Beziehung da ein bisschen kalt ist. Aber wir haben auf der anderen Seite eben Rose und Peter, die ja irgendwie eine sehr innige Beziehung haben. Und gerade am Anfang haben wir das Eingangszitat von Peter, als er sagt, als mein Vater starb, wollte ich nur Mutters Glück. Was wäre ich für ein Mann, wenn ich meiner Mutter nicht helfen würde, wenn ich sie nicht retten würde? Also es ist zum einen natürlich das Bild des Mannes in der Rolle, aber es ist auch ein bisschen Sohn und Mutter.
Aber ist das, ich habe die Szene anders gesehen tatsächlich. Also ich habe diese Filmeröffnung eher gesehen, dass ich dachte, Peter ist der Erzähler. Es ist seine Geschichte.
Spannend, dass du das sagst. Weil das hätte ich auch noch so in den Raum gestellt, weil ich fand nämlich, es gab irgendwie gar nicht so Hauptcharaktere. Es war so sehr bewegt, wie ich es auch schon gesagt hatte, dass George am Anfang sehr präsent ist, um den Film voranzutreiben und irgendwann so ein bisschen in den Hintergrund rutscht. Und dann ist es eher Phil und Peter, die so ein bisschen die Hauptcharaktere sind.
Hätte ich auch gesagt. Und ich hätte gesagt, das entspricht auch dem Buch. Also es ist sozusagen die Geschichte von Peter, natürlich nicht komplett. Also die Gewalt der Hunde von Thomas Savage. Thomas Savage ist sozusagen die Figur von Peter. Und aus der Richtung ist es geschrieben. Von daher würde es eigentlich total Sinn ergeben. Gibt natürlich ein paar Abwandlungen. Also im Buch zum Beispiel bringt sich der Vater von Peter um, weil er von Phil gemobbt wurde. Und im Buch sind Phil und Peter am Ende Freunde. Aber ansonsten gibt es auch große Überschneidungen. Also zum Beispiel die Todesursache des Stiefonkels, also von Phil ist identisch. Der Weg der Mutter, Alkoholismus und so, der ist sehr nah. Die Banjo-Geschichte, habe ich ja vorhin schon gesagt, die es war. Und er hat tatsächlich auf so einer Ranch in Montana gelebt und die gibt es heute, die kann man besuchen. Und Jane Campion hat dort auch einen Hund gesehen im Schatten. Also von daher, da gibt es schon große Überschneidungen und auch Thomas Savage war selber auch homosexuell. Hat zwar in einer Hetero-Beziehung gelebt, hat dann die Familie verlassen, um seine Sexualität auszuleben, um dann wieder danach zurückzugehen zu seiner Familie. Auch völlig interessant eigentlich.
Und auch und wieder nicht homosexuell zu sein? Oder also es nicht ausleben zu können?
Ich kann das jetzt nicht beschreiben. Ich weiß jetzt nicht mehr über ihn. Aber
weil das war ja deine Frage sagen, auch, warum Phil das so gemacht hat. Das würde das vielleicht beschreiben, dass er das da...
Naja, gut, der Thomas Savage wäre ja sozusagen Peter. Also der hat ja schon deutlich stärker ausgelebt, seine Queerness, würde ich sagen. Okay, ne? Gibt's ja auch, also wie er sich diese weißen Sneaker da aussucht und die ganze Zeit mit den weißen Sneakers da draußen rumläuft, das würde ich schon sagen.
Sie sahen auch sehr modern aus, muss ich sagen. Also habe ich kurz gedacht,
ziemlich cool.
Ja.
Nice, aber da würde ich schon sagen, dass also Peter oder Thomas Savage sich seiner Sexualität doch bewusster war und das auch aktiver gelebt hat. Das kann man sicherlich sagen. Mehr weiß ich aber auch nicht. Aber es spielt tatsächlich auch, die wahren Begebenheiten durften auch in den 20er Jahren gewesen sein und das Buch wurde in den 60er Jahren geschrieben, was dann auch eine ganz andere Zeit war.
Ja.
Tatsächlich wollte aber Jane Campion eigentlich einen anderen Film machen, was ganz lustig ist. Sie wollte eigentlich The Flamethrowers von Rachel Kushner verfilmen und hat da ewig Probleme gehabt und kam zu nichts. Und hat dann privat Die Gewalt der Hunde gelesen. Und die Rechte waren eigentlich schon verkauft. Also es gab schon mehrere Versuche, diesen Film zu verfilmen, was ich auch ganz interessant finde, weil also zum Beispiel Gérard Depardieu sollte mal die Rolle des Films spielen oder Paul Newman. Das sind komplett andere Interpretationen wären daraus gekommen. Von daher bin ich ganz froh, dass sie den Film gemacht hat. Und sie und sowohl sie als auch Benedict Cumberbatch, um dann sozusagen dieser Vision ein bisschen näher zu kommen, hat sie mit Traumdeuterin oder ich weiß nicht, ob Traumdeuterin eine gute Übersetzung ist, Dream Coaches, gearbeitet, um sozusagen dann sich dem anzunähern. Und da hatte sie dann so Träume von großen Pferden und so und hat dann versucht, sozusagen so eine Vision zu entwickeln.
Wow.
Ja, muss eine sehr intensive Leseerfahrung sein, Die Gewalt der Hunde.
Krass. Ja, spannend. Ja. Also ich habe auch mitbekommen, dass es eigentlich eher ein Versehen, also nicht Versehen, aber dass es eher ihr über die Füße gefallen ist, weil sie das Buch lesen wollte, aus eigenem Interesse, privat, und dann gemerkt hat, ach, also das würde sich eigentlich anbieten. Also gar nicht aus
dem... Ja, zum Thema Familie. Das Buch wurde von ihrer Stiefmutter ihr gegeben, dachte ich. Passt auch ganz gut in die Rolle von George.
Ja, stimmt. Vielleicht auch mit einer Intention.
Wer weiß, ja. Aber zur Gewalt der Hunde, das fand ich auch ganz spannend. Der Titel kommt ja aus dem Bibelvers, Psalm 22, Vers 16. Ich muss immer, wenn ich mir den Psalm 22 versuchen möchte zu vergegenwärtigen, dann muss ich immer im Kopf singen, oder es gibt eine Interpretation von Felix Mendelssohn-Bartholdy zu Psalm 22, kann ich auch sehr empfehlen. Habe ich die letzten Tage in Vorbereitung auch sehr viel gehört, nicht ganz so viel wie Radiohead, aber dazu kommen wir nachher noch. Also es geht zurück, das ist der Sterbefall-Psalm des Judentums, und da sagt Jesus, am Kreuz hängt, denn Hunde haben mich umgeben. Und es würde mich mal interessieren, was denkst du, wer ist denn hier in dieser Geschichte von den Hunden umgeben?
Das ist eine gute Frage. Ich finde sowieso die Frage nach dem Hund in dem Film ganz interessant. Also man sieht ja so ein bisschen, also die Hunde sind für mich irgendwie, ist ja ein Rudeltier und es ist irgendwie so, es ist ein Rudelführer und Rudeltiere, und wir haben so diese eine Szene, bei der Phil, also sie sitzen auf den Pferden und Phil macht sich lustig über Peter. Und dann umkreisen sie ihn auch so ein bisschen mit den Pferden. Und also die Cowboys, die auch so ein bisschen gesichtslos sind alle. das ist so ein bisschen von Hunden umgeben. Ich finde, also für mich sind diese irgendwie Cowboys so ein bisschen dieses Rudel mit Phil als irgendwie Kopf der Bande. Aber dann am Ende mit dem Plot ist eigentlich eher Peter, so der Hund, der dann so sehr gerissen Phil umbringt und sehr geplant.
Ja, ja, das tatsächlich wegen den Cowboys, das sind teilweise echte Cowboys gewesen, die auch aus den USA dann da irgendwie eingeflogen haben. Mhm. Weil der Film wurde nicht in den USA gedreht, da kommen wir vielleicht noch später darauf zurück, aber der wurde in Neuseeland gemacht. Und also es ist ein neuseeländischer Western, was vielleicht auch mal so ein bisschen die Kritik von den Leuten erklärt, die da so sehr puristisch unterwegs sind. Aber die haben sozusagen da tatsächlich echte Cowboys gehabt, damit halt, wenn da irgendwelche Kühe rumlaufen oder so, weil du kannst ja Kühen keine Regieanweisung geben, dass da jemand weiß, was man dann eigentlich zu tun hat.
Es sind ja auch wahnsinnig viele Kühe, die kannst du ja nicht, man muss ja irgendwie auch im Griff haben.
Genau. Ja, aber also Benny Cumberbatch hat auch den Umgang mit Kühen gelernt, extra für diesen Film. Aber trotzdem denke ich, ist ganz gut, wenn er dann währenddessen irgendwas sagen muss, dass da echte Cowboys auch noch rumlaufen.
Ja, er muss ja auch noch spielen. Also er ist ja nicht dann so in seiner Rolle, dass er dann nur noch die Kühe einsammelt, sondern muss ja auch noch ein bisschen seine Arbeit machen.
Ich glaube, in dem Verständnis kann man das auf alle Charaktere auslegen. Ich meine, Phil, der sich von der Moderne bedroht fühlt, von dem Bild von Männlichkeit oder die Mutter, die dem Alkohol zum Opfer wird oder verfällt. Und der Junge auch so ein bisschen, ne? der sozusagen so seine Mutter beschützen möchte. Also ein ganz starkes Bild eigentlich.
Und so George, sein Schrei nach Anerkennung irgendwo oder nach.
Genau.
Ja,
ja, der nie genug ist.
Ja.
Da steckt, finde ich, viel, viel, viel drin. Aber es ist so ein, ich habe mich am Anfang gedacht, ja, warum heißt es eigentlich The Power of the Dogs? Und da, als das dann mit den Bielefers kam, da dachte ich, okay, da steckt vielleicht dann so ein bisschen mehr dann dahinter. Ne?
Das erklärt aber, also ja, es erklärt vielleicht auch ein bisschen so die negativen Bewertungen teilweise, weil viele eben nicht die Geduld haben, dann sich darauf einzulassen und erstmal zu schauen, warum heißt es jetzt The Power of the Dog? Was ist jetzt eigentlich hier der Zusammenhang und die Geschichte? Weil so richtig verstehen tut man alles erst am Ende, finde ich.
Ja. Zur Anerkennung von George, da kam mir gerade, also sein Bruder nennt ihn ja auch Fatso, ne? Das heißt ja mehr oder weniger Fettsack. Also da kann man ja auch, wenn er so mit ihm so in der Familie umgegangen wird, das ist ja auch sehr erniedrigend, das so erfahren zu müssen. Und wenn es auch wahrscheinlich die Eltern da jetzt auch nichts dagegen haben, dann kann man sich schon vorstellen, dass es für ihn auch belastend ist.
Ja, das stimmt. Und Georgie Boy ist auch noch Fatso oder Georgie Boy.
Wie würdest du die Beziehung zwischen Phil und Peter beschreiben?
Ja, ganz spannend. Also ich habe auch beim zweiten Mal gucken versucht, darauf zu achten, wie sich die beiden begegnen, weil mit dem Wissen, was passieren wird. Und es ist ja schon irgendwie so ein bisschen erst befremdlich, beide verachten sich ja irgendwo. Und ab dem Moment, ab dem Peter ihn so ein bisschen erwischt oder sieht, da in seinem privaten Space ja auch irgendwie, das ist ja auch so ein bisschen sein, er hat da ja so einen Geheimgang, durch den er da irgendwie durchkrabbelt und so eine ganze Lichtung, die er für sich hat mit an dem Fluss. Und da taucht ja Peter plötzlich auf und eigentlich müsste man ja meinen, ab dann ist Phil irgendwie sehr abstoßend oder ist ihm sauer deswegen, dass er ihn da, ich meine, ja, er hat ja davor auch gesagt, über seine Glubschaugen werden überall sein und das ist ja eigentlich die Bestätigung von genau dem, was er da behauptet hat. Aber im Gegenteil ist er dann recht entgegenkommend und fast freundlich. Es ist aber auch so ein bisschen so ein Aushalten von Peter. Also diese Szene ist sowieso sehr stark, weil Peter ja, man sieht die verschiedenen Cowboys, die so links und rechts sitzen mit so einem Gang dazwischen. Und dann Peter, wie er da durchläuft und quasi durchgehend ihm hinterhergepfiffen wird und man macht sich über ihn lustig. Und anstatt dann irgendwo anders hinzugehen, dreht er sich um und macht genau den gleichen Gang nochmal und gibt sich das quasi und geht dann zu Phil. Und ich glaube, dass er, ja, dass es natürlich schon auch für Phil beeindruckend ist. Also mit dem Wissen, dass er das eben nicht kann, das zu zeigen, wie sehr sich Peter da sicher ist und da nicht aus der Ruhe bringen lässt.
Ich finde es auch visuell schön eingefangen. Schauspielerisch gefällt mir diese Szene dann im Lokal nicht so gut, weil es irgendwie diese Stimmung am Tisch irgendwie nicht so authentisch wirkt, für mich zumindest. Aber der Fokus ist auf der Blume. Und am Anfang sieht man ja, wie er die Blume bastelt. Das ist so ganz am das allererste, was wir sehen. Und er sagt ja auch, seine Mutter hat einen Blumenladen gehabt. Und dann sieht man Phil eigentlich nur im Dunkel und die Papierblume, die ist so im Vordergrund. Und dann sehen wir später Phils Gesicht durch das Feuer. Und das ist sozusagen der Anfang von dann diesem Konflikt. Deswegen finde ich das also visuell so von den Bildern unheimlich stark eingefangen, weil. Und natürlich auch mit dem Gang. Das ist natürlich ein viel stärker, so wie sich jemand bewegt für einen Film, als darzustellen, so Konflikte, das funktioniert einfach wahnsinnig gut, ne?
Ja. Ja, diese Szene am Anfang, die hat einfach auch klar gemacht, okay, das ist Phil. Also sie hat Phil einfach komplett offengelegt erstmal, was eben diese dominante Art, auch dass er dann den Mann an dem Piano anschreit, um quasi einfach seinen Status zu zeigen, so ein bisschen klarzumachen, wer die Hosen anhat.
Ja.
Und dann eben, dass er die Blume kaputt macht, das, was so ein bisschen das Weiche ist, was Peter ausmacht, was er, glaube ich, nicht...
Und die Beziehung Peter, Rose, glaube ich, ganz wichtig. Ich meine, sie heißt auch Rose, literally,
ja.
Ne?
Ja. Absolut. Und dann, dass er eben ganz bildlich diese Blume, Rose eventuell sogar, anzündet und verbrennt, zeigt eben, was er zeigen möchte, was er davon hält. Also nicht, was er vielleicht wirklich davon hält, aber was er gerne möchte, was andere von ihm denken. Und die Szene fand ich auch sehr spannend bildlich, weil da George und Phil genau gegenüber voneinander sitzen. Einfach da auch eine ganz große Entfernung ist zwischen beiden.
Und man merkt einfach, also Phil hat sagen, diesen ganzen Tisch, diese ganzen Cowboys hat er komplett in der Tasche und George wirkt da auch wie ein Außenseiter, ne?
George wirkt ja komplett, als wäre er irgendwo anders. Also er wird angesprochen und versteht gar nicht, um was es gerade ging, weil er irgendwo anders unterwegs war. Aber George wirkt eher so ein bisschen, als wäre er der hinter Phil aufräumen muss, so der das irgendwie alles wieder klar machen muss, was Phil kaputt gemacht hat.
Ja. Lass uns mal zu Peter kommen. Mhm. Tatsächlich, also Peter gespielt von Cody Smith McPhee, weißt du, wir haben schon einen Film von ihm im Filmclub besprochen. Erinnerst du dich?
Oh, wow. Nee, da erwischst du mich jetzt auf.
Das war in Dawn of the Planet of the Apes. Da hat er Alexander gespielt. Vielleicht erinnerst du dich, da gibt es das ist im zweiten Teil, glaube ich, der versucht sozusagen diese Kolonie, da wieder Stromversorgung herzustellen. Und Alexander freundet sich mit Maurice, dem Affen, an.
Aha, muss ich mir nochmal die Szene angucken.
Gerne. Und gehört auch gerne rein, wenn ihr noch nicht unsere Folge zu Planet der Affen kennt.
Genau. Ja, sehr gut. Immer Werbung machen. Ihr könnt auch alle anderen Folgen hören. Also, aber Planet der Affen jetzt in dem spezifisch.
Die spezifisch, genau. Würdest du sagen, das habe ich mich gefragt während dem Gucken, ist Phil, Peter, ist er so ein bisschen autistisch? Ist er im Spektrum?
Ich weiß es nicht. Also, ich weiß nicht, ob es, wenn, dann vielleicht nicht relevant für den Film, aber er hat so eine andere Art. Also, er hat einfach so eine Art, ja, wie er auch mit den Leuten umgeht. Auch, dass er manchmal, also auch mit den Rosen am Anfang, dass er das dann sagt, ja, ich war das. Ich weiß es nicht. Warum?
Er wirkt einfach, er wirkt manchmal einfach wenig empathisch und eigentlich rückblickend, wie er ja, man muss einfach sagen, Phil mit dem perfekten Mord dann umbringt, ist schon ziemlich, ziemlich kühl, ne? Also, ice cold, würde ich sagen. Damit hat keiner gerechnet.
Stimmt.
Deswegen dachte ich so ein bisschen. Und es gibt diese Szene, die ich, da habe ich einfach gelacht, mit dem Hasen. Und dann gibt es dieses Küchenmädchen, was hochgehen möchte und ins Zimmer kommt und sagt, oh, where's the rabbit? Und I got a carrot. Und er dreht sich einfach nur um und sagt, it doesn't want one.
Ja, stimmt. Also ich fand auch eigentlich diese Kühlness, fand ich eher cool. Aber eigentlich ist es schon ein bisschen skurril. Ein Moment, und das fand ich auch fast, also eine sehr starke Szene von Peter, wo ich dagegen sprechen würde, dass er so emotionslos ist oder vielleicht auch was dafür spricht, dass es einen Grund hat, als dieses Gespräch, als Rose im Bett liegt mit Kopfschmerzen oder Migräne oder und er an ihr Bett kommt und sie dann so ein bisschen einfach tiefergehend sprechen auch ist. Da geht es um die Kreide und sie sagt, warum waren das keine Peaks und kein Herz? Und als es dann darum geht, ob er auch ein Geräusch hat, was ihn zusammenzucken lässt, sagt er nein, aber er hat eine Träne im Auge. Und ja, macht dabei dieses Geräusch mit dem Kamm, also mit dem Finger über den Kamm, was ja auch so eine Übersprungshandlung ist irgendwo, die vielleicht auch zeigt, wenn er nervös ist und das nicht zeigen kann oder wenn irgendwas Stress. Und das, ja, wirft das Fragezeichen auf, was er da erlebt hat, welches Geräusch das auslöst, an das er da gerade denkt, dass er jetzt die Träne im Auge hat.
Naja, aber sie möchte, dass er es nicht macht und er macht es direkt, ne?
Ja, er kann ja nicht anders. Also das ist ja auch so ein, also ja, wenn,
so ein Tick.
Ich hab nicht den Tick, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich pfeife vielleicht manchmal in bestimmten Situationen.
Manchmal.
Und dann wird mir auch manchmal gesagt, also manchmal, dass ich, ob ich damit aufhören kann. Und vielleicht pfeife ich dann manchmal weiter und ich merke es aber gar nicht. Und wahrscheinlich geht es ihm ähnlich. Also, ich mache das gar nicht mit Absicht. Ne, und ihm geht es bestimmt ähnlich, dass er diesen Kamm halt in der Hand hat und wie wenn man eine Präsentation hält und man hat einen Kugelschreiber in der Hand und man drückt halt da drauf rum, weil man nervös ist. Und so geht es ihm halt auch mit dem Kamm. Ich glaube, er würde alles tun, um ihr da nicht irgendwie was Böses mitzutun. Aber er kann es halt nicht anders dann in dem Moment.
Ja, ich finde auf jeden Fall einen super interessant, weil mit dieser schlaksigen Gestalt und er ist ja so ein zarter Junge, ne, wirkt er total zerbrechlich, aber eigentlich finde ich, ruht er total in sich, ne, das Selbstbewusstsein, mit dem er sich die weißen Sneaker nimmt und er wirkt schon sehr, sehr zielbegerichtet, also determined würde man sagen und da gibt es auch diese eine starke Szene mit dem Hula Hoop. Reifen, wie erstmal sich abzureagieren. Ja, wobei, da muss man sagen, der Hula-Hoop-Reifen wurde 1958. Das ist eigentlich, also die Szene ist so nicht möglich, aber ist halt, ja, krass. Schade, gell?
Aber was ist so schwer an dem Hula-Hoop-Reifen, dass man den erst so spät erfunden hat?
Ich glaube einfach, dass man so aus Spaß und Dollerei Sport macht, das kam relativ spät.
Ja, stimmt.
Früher waren das ja alles Leibesübungen, es war alles sehr militärisch.
Ja, das kann sein, ja. Ja, aber auch, also dass er so zielgerichtet ist, auch dass er sagt, ja, ich habe dann jemanden kennengelernt und er nennt mich Doc und ich nenne ihn Professor, weil das ist das, was wir werden wollen und er ist ja auch mit seinem Studium da sehr fokussiert.
So kann man es auch ausdrücken.
Ja.
Aber man kann schon so sehen, es gibt einfach für ihn gibt es einen anderen Weg, andere Möglichkeiten, sich auszuleben. Und er hat vielleicht auch einfach da dann, und vielleicht hilft es ja auch gewissermaßen, wenn er im Spektrum ist, da nicht so empathisch zu sein, wie vielleicht Phil das ist, der sich viel mehr eingeengt und ja, der einsam ist eigentlich die ganze Zeit.
Vielleicht ist er, also vielleicht ist er auch schon irgendwo traumatisiert. Also hat er irgendwie auch was erlebt, also er hat ja offensichtlich den Verlust seines Vaters sehr nah mitbekommen. Das kann ja auch viel mit ihm gemacht haben, dass er einfach da Resilienz gelernt hat, die Phil, ja, und die aber in seinem jungen Alter quasi sehr fremd wirkt noch, weil er einfach, ja, einen Elternteil so früh verloren hat. Was ich auch, er hat ja dieses Journal, was er zeigt, wo er dann auch, da sieht man eine Frau mit Blumen und man sieht auch das Haus und wo er dann drauf zeigt und Rose zeigt, guck mal, wie findest du das eigentlich? Und sie sagt, doof, weil da muss man so viel putzen. Also er hat ja schon irgendwie eine Wunschvorstellung, was er gerne möchte oder wo er sich sieht, auch mit seiner Mutter zusammen.
Ja, fair. Ja. An welchen Stellen im Film würdest du sagen, wurde CGI verwendet?
Weißt du es?
Ich weiß 2, glaube ich.
Also, aber ich habe mich schon gefragt, der Hund, der war da wahrscheinlich nicht.
Ja, also, das ist eine. Ja. Und dann denke ich dran, dann denke ich an 3.
Okay, der Hund war dir noch nicht bewusst.
Ja, da habe ich jetzt, das ist total logisch eigentlich, aber da habe ich nicht dran gedacht gerade.
Ja. Ja, nee, der Hund, also wir haben ihn alle gesehen. Und dann, glaube ich, die Kuh, als er sie so aufschneidet, die Tote, als er sie findet vielleicht.
Das ist auch möglich. Also ich dachte an diese Kastrationsszene, die so stark ist. Da gehe ich mal davon aus, da wurde keine echte Kuh kastriert.
Es werden auch echte Kühe kastriert, so allgemein. Aber wahrscheinlich, weil sowas muss man ja häufiger machen. Deswegen vielleicht
nicht. Ich denke nicht für diesen Film.
Ja.
Und es ist auch so eine starke Szene, weil die Szene, da muss ich gerade denken, das ist die Szene, bevor Peter kommt. Mhm. Und Phil kastriert, und das ist eigentlich so eine Szene, die Entmännlichung und Dominanz so zeigt und auch die Gewalt, diese Gewalt zwischen Männern auch wieder so zack damit umgegangen wird. Und man hat so das Gefühl, und ich habe auch ein Zitat mir aufgeschrieben von der Cinematografin, ich muss ja auch kurz sehen, Ari Wegner. Mhm. Und sie hat gesagt, in dieser Szene sieht man einfach, dass es gibt nicht genug Raum hier für mehr als eine Art von männlicher Präsenz. Mhm. Bei dieser Szene dachte ich, und ich weiß, dass sie, und zwar es gibt diese Szene ganz am Anfang, wo diese große Kauherde da läuft, und da gibt es auch sozusagen Kuhklones.
Kuckucklons, Kuckuckklans, Kuckuckklons.
Ja, genau. Also die und das sozusagen zu vervielfältigen, weil die nicht so viele Kühe. Das Ding ist halt, wenn du einmal so eine riesige Horde an Kühen hast, die da herumlaufen, dann laufen die auch erstmal. Also was machst du dann?
Macht Sinn, ja. Aber es ist insgesamt recht wenig und sehr viel natürlich gefilmt. Also sie haben auch, glaube ich, also wenig am. Das hatte auch die Kamera. Ari Wegner, Cinematografin, gesagt, dass sie wenig an den Farben verändern mussten, weil das einfach schon so viel hergegeben hat und einfach so natürlich war und so gut gepasst hat.
Ja. Ja, die haben gefilmt, haben sie in Neuseeland, Otago. Der Vorteil ist natürlich, dass Jane Campion dort aufgewachsen ist. Aber tatsächlich der Grund war eigentlich eher, dass Montana zu teuer war und sie da irgendwie keine Steuererleichterung bekommen haben, keine Unterstützung. Aber der Vorteil, glaube ich, ist, da hat man einfach, man hat das Gefühl, sie haben sozusagen wirklich diese ganze Landschaft, ist kein Set, also obwohl viele Sets da tatsächlich dabei sind, also es sind wirklich sehr viele Sets tatsächlich, aber es ist
Die ganzen Häuser, diese, ne?
Genau.
Ja.
Und das alles, was drin ist und so. Aber dieses diese Weite von den Landschaften, die wird einfach so wahnsinnig toll eingefangen, ne? Weil es einfach komplett abgelegen im Süden von Neuseeland ist.
Aber spannend, dass du es ansprichst, weil tatsächlich finde ich, die Kameraführung ist, also zum einen sind es tolle Bilder, gut gemacht, gut gefilmt, aber es ist sehr viel auf so einer Zoom, auf einer Zoom-Linse gefilmt.
Ja.
Was quasi, also was nicht typisch ist für so ein Western, wo man eben diese Weite zeigen möchte, immer, und diese Landschaft, wie groß das alles ist, sondern es macht alles so ein bisschen enger und bringt auch alle Elemente, die in der Tiefe sind, näher zusammen.
Ja.
Und dadurch, gerade bei den Charakteren, sieht man dann auch immer so ein bisschen wird nochmal visuell dargestellt, die Beziehung zwischen beiden. Und es ist aber auch teilweise, wenn es drinnen, bei den Drinnenaufnahmen, wirkt es auch sehr beengend, eben noch verstärkt dieses Gefühl von, dass es keinen Ausweg gibt und dass wie gefangen Rose da in dieser Situation ist.
Ja, sie hat auch, Ari Wegner hat auch gesagt, für sie ist es in vielerlei Hinsicht ein Monsterfilm. Also man hat sagen, die versuchen auch mit dieser, dass überall die Präsenz von Phil da sein muss, und deswegen ist auch ganz wichtig, dass man sagen, von Phils Raum das Klavier sehen kann und sagen, dass man sich immer beobachtet fühlt. Es gibt ganz viele Türen, und die werden auch immer wieder gezeigt. Also man weiß, sagen, nie, wo, was jetzt hinter welcher Tür und das für sie, komme ich auch gleich mal zum Genre, für sie ist es deswegen auch nicht unbedingt ein Western, weil beim Western kommt immer die Gefahr von draußen, das ist entweder irgendein Outlaw und ein Sheriff oder so, aber hier ist sozusagen von drinnen und man kann sich nirgendwo komplett sicher sein. Und irgendwann ist ja dann eigentlich Rose auch nur zurückgezogen in ihrem Zimmer, in ihrem Bett eigentlich dann sogar nur noch, ne? Mhm. Als einziger Raum der Sicherheit und den sich wohlfühlt.
Es gibt auch, also zum einen haben wir bei der einen Szene, als sie den ersten Abend da ist und dann Zähne putzt, merkt man, also man hat ja wirklich das Gefühl, er liegt da im Bett und sie ist direkt hinter ihm und putzt Zähne und es gibt so eine sehr auch dieses Gefühl von Enge dann wieder. Und auch wenn er läuft, er hat ja diese Sporen hinten dran, die sich einfach dann durchziehen. Und auch das Haus, was einfach so ein Hall mitgibt. Und dadurch wirkt auch so eine Dauerpräsenz, wenn man immer diese Schritte hört.
Ja. Ich finde, diese Wahl für Ari Wegner als Cinematografin, die sagt auch einiges über Jane Campion aus. Es ist das erste Mal, dass sie zusammenarbeiten. Und was ich finde, Jane Campion, was man schon sehen kann, obwohl es jetzt der erste Film ist, den wir von ihr besprechen, ist, dass sie sehr gut delegieren kann und auch sagen kann, wenn sie was nicht weiß, andere irgendwie einbinden kann. Das zeichnet, finde ich, auch. Also da musste ich sofort dran denken, an Denis Villeneuve zum Beispiel auch. Das ist auch eine Stärke von, also viele große Regisseure, die müssen einfach auch sehr gute Manager sein im Prinzip. Und sie hat aber gar nicht so viel Erfahrung gehabt davor. Also der Campion wurde aufmerksam auf sie über einen Film, den ich auch gesehen habe, den kann ich auch empfehlen, Lady Macbeth, den kann man auch auf Netflix sehen, von 2016 mit Florence Pugh in der Hauptrolle. Und was dann Jane Campion gemacht hat, ist, dass sie eigentlich ganz super früh in der Vorproduktion, also als sozusagen das Skript noch gar nicht fertig war, die Rollen noch gar nicht besetzt waren, da hat sie schon Ari Wegner sozusagen mit in die Produktion genommen. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Das heißt, diese ganze visuelle Identität, die wurde ganz stark auch dann so zusammen entwickelt. Und ich finde, das merkt man auch. Also man merkt so ein bisschen, dass es da auch, wenn ihr euch Lady Macbeth anschaut, da gibt es, finde ich, auch so eine enge Überschneidung von diesen Landschaftsbildern und so. Also da ist auch ihre Handschrift ein bisschen mit dabei. Finde ich eigentlich sehr schön, dass die Camp ja die Größe hat, ne, da auch sozusagen sich da so beeinflussen zu lassen.
Ja, das ist schön. Ja, ja, es ist immer gut, wenn sie auch eben auf andere hört. Also wenn es nicht nur ist, nicht nur eine Richtung gibt dann in dem Ganzen und sie ist die Managerin und Regisseurin und delegiert die Aufgabe, sondern auch Feedback oder eben diesen Kanal zurückzulässt, da Ideen mit einzubringen von anderen. Ja. Das ist sehr wertvoll und ich finde, das merkt man eben, wie du auch schon gesagt hast, in den Filmen, auch wenn das gut funktioniert.
Komplett. Ich dachte noch, wo du bei dem Zoom geredet hast, das war auch so ein Ding, die haben sich auch Gedanken gemacht über das Format, weil eigentlich 16:9 ja ein komisches Format ist für einen Film, der vor allem im Streaming läuft. Deswegen haben die auch herumexperimentiert mit zum Beispiel 4:3 oder so, ob sie es komplett anders machen sollen, sind dann aber letztlich auch diese Weite gegangen. Ne? Widescreen, einfach weil sie versuchen wollten, auch diese Erfahrung dann halt nach Hause zu bringen. Aber das finde ich schon eigentlich natürlich, diese Filme, da gab es auch damals eine große Diskussion drüber, weil der so viele Oscar-Nominierungen hatte. Und es gab ja lange auch viele Kampagnen dagegen. Das war dann das Jahr, in dem Cuda, glaube ich, den Oscar gewonnen hat. Da hat dann sozusagen Netflix, Apple TV Plus als Streaming-Service vor Netflix einen Oscar gewonnen für beste Film. Aber zu sagen, Mensch, diese Streaming-Services, die eigentlich, wenn sie dann Filme ins Kino bringen, nur das tun, um dann die Mindestanforderung für den Oscar zu erfüllen.
Ganz strange.
Das ist eine Gefahr eigentlich fürs Kino. Und dann aber trotzdem halt so diese Formalien des Kinos so streng einzuhalten, finde ich dann schon, hat irgendwie was. Ist aber vielleicht natürlich auch, um zu sagen, damit man nicht merkt, dass es ja eigentlich halt ein Netflix-Film ist, ne?
Ja. Ja, guter Punkt. Gut aufgepasst.
Aber was würdest du sagen? Ich habe ja schon gesagt, ich finde das Genre hier ganz umgesetzt. Ist es für dich ein Western?
Ja, da wollte ich gleich nochmal drauf zurückkommen, weil, also ich sage noch eine Sache, und zwar die Kamera, da war noch ein Zitat, dass die ganz, also zum einen natürlich mit der Focal Length sozusagen, also dieses Enge, aber auch, dass Bewegungen immer nur dann zum Einsatz kamen, wenn es auch wichtig war und irgendwie dem Moment dienen sollte. Und da eben dieser eine Moment ganz groß ist, als die Kamera auch um Phil und Peter kreist, als klar ist, also als Peter entscheidet, hier, ich gebe dir jetzt mein Leder, was ich noch übrig habe, was aber eben ja zum Tod führen wird bei ihm, weil er das benutzt und dann sich das in die Wunde reinsetzt. Und da ist die Kameraführung einfach sehr intensiv, weil man da sieht, okay, das ist jetzt gerade hier ein sehr wichtiger Moment. Ob Western oder nicht, also man merkt in ganz vielen Situationen, dass der Versuch da ist, zwar ein Western irgendwo zu machen, aber sich trotzdem in ganz vielen Weisen davon zu distanzieren. Und das ist eben zum einen die Weite, die fehlt, dass es nicht nur die großen Bilder sind. Es ist aber auch eben die Musik, die so ein bisschen nicht typisch Western ist. Und da hattest du ja jetzt auch schon angesprochen, wo die herkommt. Und zwar haben wir Johnny Greenwood von Radiohead, der die Musik hier komponiert hat.
Sieht lustigerweise so ein bisschen aus wie Cody.
Habe ich gar keinen. Ja, stimmt, ja.
Ja. Ja, was ist dir da aufgefallen?
Ja, also beim ersten Mal gucken und als ich noch absolut nichts recherchiert hatte, fand ich es, also es war also so ein bisschen mystisch und sehr schräg auch teilweise. Und am Ende ist mir nur aufgefallen, als dann diese Hörner dazu kamen, da hatte er auch, das habe ich jetzt, die Notiz finde ich gerade nicht, aber da hatte er auch extra ein Blasorchester dafür organisiert. Und was einfach diese Bedrohung zeigt. Also ich finde, man merkt auch anhand der Musik, wie es auch so ein bisschen bedrohlicher wird über die zwei Stunden hinweg.
Ja. Ja, also er hat, Greenwood hat klassische Musik studiert bei einem Freund von Christoph Penderecki. Manche Hörer des Podcasts kennen ihn, glaube ich, auch, den Komponisten. Und da hat er so ein bisschen diese These, so Mensch, also der Mangel an Fortschritt in der Musik hat auch ein bisschen was damit zu tun mit dem Mangel an Instrumenten. Und Greenwood, der ist auch so ein, der ist auch so ein Computertyp, also der tut auch Programmieren. Und der hat dann halt angefangen, dann halt das so sein Cello zu spielen wie ein Banjo. Und hat so versucht, dann neue Geräusche sozusagen zu machen. Fand ich eigentlich ganz nett. Er hat auch gesagt, er liebt ahistorische Aufnahmen bei Rock und Musik. Was ich eigentlich mega cool finde, weil ich meine, der Trend ist ja eigentlich eher immer so zu historischen Aufführungspraxisen. Und er ist sozusagen der absolute Gegner. Der möchte sozusagen versuchen, eben sich so möglichst weit weg zu bewegen von historischen Aufnahmen.
Also er ist theoretisch eher George als Phil.
100%, um sozusagen zu versuchen, einfach neue Geräusche zu hören oder zu entwickeln.
Ja.
Ja, aber ich glaube, er kommt ja auch tatsächlich eher halt aus der Rock und Pop und Elektromusik und deswegen finde ich, schafft so super einfach diese Enge, diese Schwere, die da die ganze Zeit ist, halt so zu transportieren und spielt auch so ein bisschen, finde ich, mit so typischen Western-Melodien, aber eben nicht ganz. Also es ist sozusagen, ist so ein bisschen dran angelegt. Also ich war mega gehypt. Ich bin jetzt totaler, ich habe Okay Computer jetzt wieder hoch und runter gehört. Das ist ein klasse Album. Ich habe dieses Album komplett wiederentdeckt. War ein bisschen verwundert dann, als ich dann mit einem Interview mit Jane Campion gelesen habe, dass eigentlich sie den eigentlich nur genommen hat, weil das hat was mit der Produktionsstruktur zu tun hatte. Ich war aber total ein großer Fan. Mhm. Er war aber total begeistert von den Interviews, die ich mit ihm gelesen habe. Weil er war auch für einen Oscar nominiert, das heißt, also da hat er dann mehr gemacht. Und da gibt es ein Interview, wie er, also erst mit seinem Bruder zu Radiohead gekommen. Zunächst ist er, glaube ich, zu Radiohead gekommen als Keyboarder, weil der Keyboarder davor zu laut war. Und dann hat er gemacht? Er hat einfach das Keyboard ausgeschaltet und hat einfach am Anfang einfach nur die Tasten gedrückt und hat dann so ewig mit denen geprobt und dann waren die total begeistert. Also, du bist in der Band. Und dann hat er erst angefangen, nach und nach das Keyboard anzumachen und lauter zu machen.
Er hat sich reingesneakt.
Genau, fand ich eine herrliche Geschichte, wie halt die alle dachten, ja, mega geil, endlich hören wir das scheiß Keyboard nicht mehr, können unseren lauten Gitarrensound und er so,
Ich habe bisher noch gar nichts gemacht.
Also endlich richtige Lautstärke fürs Keyboard.
Geil.
Ja, fand ich, ja. Aber tatsächlich, also ich habe das während der Notizen und jetzt die letzten 3 Tage mehrfach gehört, das Album, okay, Computer, weiß ich, kann ich, das ist der Wahnsinn. Ich finde, den Soundtrack kann man nicht so als solches hören, aber er untermalt einfach so das super gut. Und da komme ich so ein bisschen zu dem Genre, was ich auch noch fragen möchte. Aber was mir total auffällt, ist, dass Jane Campion so dieses Genre-Western auch so ein bisschen dekonstruiert. Also so ein bisschen damit spielt, aber auch versucht, das eben so neu aufzubauen. Und da passt er natürlich perfekt und da passt dieser Soundtrack perfekt, weil der Soundtrack das eben auch halt musikalisch genau das Gleiche macht. Und deswegen dachte ich ja, da sieht man wieder diese Vision, die sie hat, ganz stark, die sie versucht zu vermitteln, wie dann halt auf allen Ebenen dann so eine Rolle spielt. Das finde ich, das merkt man halt gar nicht so stark beim ersten Sehen, nur unterbewusst. Und dann beim zweiten und dritten Mal, je mehr man sich mit dem Film auseinandersetzt, gibt es ja ganz viele so kleine Nuancen, die man finden kann.
Ja, spannend. Ja.
Was würdest du sagen? Ist es für dich ein Western?
Hast du die Frage nicht eben schon gestellt?
Ja, du hast ja nichts dazu gesagt gehabt. Da hast du nur über den Soundtrack geredet.
Ach so. Ja, ist ja die Frage, was macht den Western aus? Also ich finde schon, dass da dieses Weite dazu gehört. Es ist ja auch, also alle Amerikaner sagen, nee, natürlich kein Western, ist ja in Neuseeland gedreht. Und es ist eben nicht diese, ich weiß nicht, es ist keine typische Western-Geschichte auch. Also, ja, und was ist überhaupt ein Western? Also, ja.
Also ich, ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde schon sagen, also in vieler Hinsicht ist es ein Western, gut, es gibt keine Waffen. Aber es gibt halt so diesen, so einen stolzen, stoischen Mann, und ich muss sagen, ne, also Phil ist so ein typischer Western-Charakter eigentlich. Phil ist ein stolzer, stoischer Mann und der kämpft irgendwie so die Methoden seiner Kultur zu bewahren, und versucht so eine Härte zu zeigen. Da kommt so ein junger Mann da rein und er hat dann halt dieser ältere Mann, das hat so diese Mentorenfigur. Also ich würde schon sagen, das ist so eine Handlung, die man in ganz vielen Western sehen kann. Und was ich aber so spannend finde, ist halt, dass der Western ja eigentlich halt auch wirklich ein Teil der amerikanischen Identität ist und des Mythos. Und ich glaube, deswegen wurde das halt auch der Film oft, ja, haben viele Leute den so ein bisschen den falschen Hals bekommen, glaube ich, tatsächlich. Also ich glaube, eine Rolle hat tatsächlich die Besetzung von Benedict Cumberbatch gespielt, ne, da kommt dann so ein Brite, ne, das hat irgendwie sowas, das ist eine Gefahr für diesen American Exceptionalism, da das mit so einem Ausländer zu besetzen. Aber auf der anderen Seite, also es gibt ein bekanntes Zitat von Sam Elliott, das ist ein Schauspieler, der gesagt, yeah, what the fuck does this woman from New Zealand know about the American West? Also dass man sozusagen, dass sozusagen die Deutungshoheit da dann einem genommen wird, ne? Und dadurch dann der Film, der sozusagen, der stellt halt diese Sichtweise von diesem harten amerikanischen Mann so ein bisschen in Frage. Also ganz, ganz effektiv wird er ermordet. Also der typische Westernheld stirbt hier und der typische Westernheld hier ist homosexuell, was natürlich ein typischer Westernheld nie sein darf. Aber es natürlich sicherlich auch gegeben hat. Also das ist ja völlig, völlig selbstverständlich. Und deswegen sagen viele von diesen klassischen Tropes halt so, tut dieser Film so ein bisschen in Frage stellen. Und ich finde, das macht so die Stärke auch aus, dass sie sich den Western genommen hat, um über diese Themen zu reden. Weil man halt ganz viele Themen hat, die man halt direkt damit verbindet, mit Männlichkeit, mit den USA, Amerika und das hier halt alles nochmal neu gedeutet wird und neu ausgelegt.
Ja, sie bedient sich so ein bisschen diesem Konstrukt Western, was es irgendwie schon gibt, und formt aber daraus das, was sie braucht für diese Geschichte und was sie zeigen möchte.
Ja,
und
ja.
Entfremdet es aber dann auch. Also sie macht es vielleicht eben auch wie Johnny Greenwood, macht so ein ihr eigenes Ding daraus.
Auf jeden Fall.
Und schaut, ja, wie kann man das vielleicht anders zeigen? Weil das ist eben eigentlich diese Stimmen, die dazu aufkamen. Wie kann sie es wagen, das zu machen? Und warum Benedict Cumberbatch als Brite? Das ist ja genau die Rolle von Phil, wie er quasi versucht zu sagen, hey, wir haben das bisher immer alles so gemacht und hier nur die Personen finden wir gut. Und also es ist ja genau dieses in die Vergangenheit gucken, was Jane Campion eben versucht zu vermeiden. Ja, spannend.
Tatsächlich, also auch Benedict Cumberbatch, also sie ist manchmal, finde ich, auch sehr hart und ehrlich. Sie hat ihn eigentlich auch genommen, um einfach Geld einzugenerieren. Und also Benedict Cumberbatch ist auch, also das kann man ihn auch hoch anrechnen, also er nimmt Rollen nicht an, wenn Frauen nicht dieselbe Gage bekommen. Oh. Und er hat lange eine Produktionsfirma betrieben, die hat für sich auch vor allem auf feministische Produktionen spezialisiert hat. Die hat er nicht mehr, aber zu damaligen Zeitpunkt glaube ich noch, das bin ich mir nicht ganz sicher, aber da, also war sicherlich dann Interesse zeigen. Er hat versucht, seine Plattform zu benutzen, um Frauen einmal eine faire Bezahlung und aber auch bessere Aufträge zu geben. Und deswegen wurde er da auch ganz gezielt angesprochen.
Ja. Ja, nee, passt gut.
Und ein Vorbild, wo ich gesagt habe, ne, diese ganzen, was sie als den Schauspielern eine Hintergrundinformation auf den Weg gibt, war tatsächlich für die Rolle des Phil aus ihrer Sicht Tod in Venedig von Thomas Mann. Habe ich jetzt nicht so gesehen, aber ich fand es ganz interessant, dass er auch Literaturempfehlungen mitgibt, damit sich die Schauspielerinnen da sehr gut einfühlen können.
Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, insgesamt war das eine sehr große Vorarbeit, die sie da geleistet hat. Einfach schon, also ich glaube, 8 Monate waren es, die sie mit Benedict Cumberbatch davor zusammengearbeitet hat und eben auch mit Johnny Greenwood hat sie auch sehr viel zusammengearbeitet, wie du es eben auch schon erwähnt hast, dass sie einfach sehr aktiv ist und da ja viel mitgestalten wollte. Und Johnny Greenwood sagt auch, dass sie einfach eine große Inspiration war, wie die Stücke dann letztendlich klingen. Das, was du vorhin gesagt hattest, war übrigens, Phil spielt ja Banjo da in im Film und mit dem Ton von dem Banjo, wie das dann rauskam, waren sie nicht zufrieden, weil das eben zu sehr nach Western klingt und zu bekannt. Und deswegen hatte Johnny Greenwood quasi dann das auf dem Cello nachgespielt, dass es so klingt wie ein Banjo. Tatsächlich kann er aber gar nicht so richtig gut Cello spielen. Das war auch eher auch für die Musikstücke, da kommen auch viele, da hat er eher die eher tiefe Instrumente benutzt, also nicht die Viola, sondern Violine, also immer die tiefere Variante, dann viel Cello und auch ganz viel gezupft. Und da hat er das Cello auch, weil es gar nicht, also er wollte eigentlich das aufnehmen mit Cellisten, das ging dann aber wohl nicht wegen Corona, hat es dann selber gemacht und hat es so gestimmt, dass er eben nur die Saiten gebraucht hat für die Töne, die er gebraucht hat, dass es nur spielen musste und nicht noch mit den Fingern und hat das da dann mehrere übereinander gelayert, also hat dann quasi, weil er nicht mehrere Cellos spielen konnte gleichzeitig, hat das einfach aufgenommen und übereinander gelegt, um einfach diesen Sound so hinzukriegen, wie er ihn wollte. Also finde ich auch das spannend, wie er das dann macht, also aus der Not heraus, wie er da versucht, irgendwie das am besten zu lösen.
Ich glaube nicht aus der Not, ich glaube, er macht Musik einfach wie ein Hacker.
Also ja, er hackt es schon auch, ja.
Ja.
Aber es war, glaube ich, schon auch dann noch. Aber das, da ist er eben dann besonders gut, dass er das auch machen kann, dass er da reagieren kann. Das ist eben eine große Stärke dann in dem Fall von ihm.
Auf jeden Fall.
Ja. Ich habe mir tatsächlich zwischen den beiden mal gucken, das Album auf einer Zugfahrt komplett angehört. Und ich finde, einige Stücke kann man sich durchaus auch so anhören. Andere nicht, aber das liegt auch einfach daran, dass er bewusst Töne schief spielt und eben nicht diese Akkorde auflöst, um so dieses Gefühl auch zu verstärken, was Rose eben auch hat. Dieses Unwohlsein, warum löst sich jetzt der Akkord hier nicht schön auf, warum komme ich da zu keinem schönen Klang, er bricht es immer.
Ja. Was ist dein Fazit jetzt, wo wir den Film so ausreichend besprochen haben? Was für Themen siehst du und worauf freust du dich bei den nächsten James Campion-Filmen?
Also ich kenne ja die anderen Filme nicht, aber ich hoffe oder ich glaube so ein bisschen eben die Charaktere, dass sie sehr stark eine Rolle spielen bei ihr, dass man da noch mehr sehen wird, dass wir da noch mehr zu besprechen haben. Einfach ebenso, wie du auch schon gesagt hast, so ein bisschen Beziehungen untereinander. Und das kannst du ja auch in verschiedenste Settings reinmachen. Und dann ist sie, also ich weiß nicht, wie viel da von ihr kam und wie viel jetzt da auch dem Buch geschuldet war, aber ich fand, also insgesamt gibt es sehr viele Motive, sehr viele Bilder, die sich so durchziehen und wo man, ja, wenn man ihn mehrfach guckt, darauf achten kann und ja, was einen so ein bisschen dafür belohnt, den Film nochmal ein zweites Mal zu sehen. Von dem her, ja, da bin ich gespannt, was da auf uns zukommt und ja, was du uns noch aus dem Buch berichten kannst.
Da bin ich auch gespannt. Mir ging es ganz ähnlich. Ich finde, es ist ein großartiger Film für einen Filmclub. Es hat macht ganz viel Spaß, mit diesem Film zu puzzeln, aber es hat nicht so ein Puzzlegefühl wie bei einem Nolan-Film, wo man sich danach total dumm fühlt und irgendwelche mathematischen Formeln rausgraben muss, um das so richtig zu verstehen, sondern eigentlich so ein Puzzle mit sehr menschlichen Themen und irgendwie sehr nah. Und wenn man diese Themen hat, dann kann man da sehr viel schön mit spielen. Der Film hat allerdings, muss ich auch sagen, er hat eigentlich sehr langsam begonnen. Man weiß lange nicht, was passiert. Und das ist beim ersten Mal Film eine wahnsinnige Stärke, weil man dann am Ende so ein Gefühl hat, so oh, krass, ne, was ist hier passiert. Beim zweiten Mal schauen, muss ich aber sagen, da habe ich dann sofort den Hund gesehen. Das bei dem Antrax ist mir sofort aufgefallen. Und diese Themen waren auch sehr klar und andere Sachen, es wird dieses Alkoholproblem etabliert, es wird aber nichts mehr damit gemacht. Das hat mich dann ein bisschen gestört, hatte ich gesagt, beim zweiten Mal gucken. Von daher, wenn ihr den Film jetzt einmal gesehen habt, um euch diese Folge anzugucken, belasst es dabei, wunderschön. Je öfter ihr das anschaut, muss ich sagen, hat das für mich so ein bisschen verloren.
Vielleicht hört euch am besten einfach habt ihr ja eh den Podcast an. Aber wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr es wahrscheinlich sowieso.
Ja.
Sehr gut.
Und wenn ihr mal wollt, wir werden jetzt mehrere Filme von ihr besprechen. Wenn ihr jetzt auch mal einen Film von Jane Campion besprechen wollt, dann könnt ihr einfach bei uns mitmachen. Folgt uns auf Insta zum Beispiel, checkt unsere Webseite und schreibt uns gerne an info@filmclub-podcast.de oder bei Insta filmclub-podcast und dann könnt ihr einmal sagen, was euer Lieblings-Jane Campion-Film ist. Ihr könnt natürlich auch sagen, was euch an dieser Folge gefallen hat. Wir freuen uns über euer Feedback.
Auch nicht gefallen, ist auch okay.
Genau, aber oder lasst eine Bewertung da. Aber auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, auch über Jane Campion zu reden, das würde uns auch freuen.
Genau. Und dann reden wir mit euch gerne auch über die anderen Filme von Jane Campion.
Und Gus, was wirst du sagen, ne? Wenn man diesen Film mag, was mag man dann auch?
Ja, also ich habe mich tatsächlich darauf diesmal nicht vorbereitet. wenn man Western mag, dann mag man bestimmt auch Filme, die so ein bisschen eher in den Dschungel gehen. Dann kann man sich bestimmt auch Indiana Jones angucken. Ich glaube, ganz weit weg die Empfehlung.
Nee, also wir haben tatsächlich den Western im Filmclub-Podcast schon besprochen, der mit dem Wolf tanzt.
Folge stimmt.
36.
Die war ohne mich.
Ja.
Also wenn ihr sagt, Göster, gar keinen Bock, dann holt euch die Folge an. Meine Zum Empfehlung. Beispiel.
Und ich hätte noch eine Empfehlung, die wir zwar nicht im Filmclub besprochen haben, aber auch mit Filmmusik von Johnny Greenwood. Und auch würde ich sagen, so ein bisschen so einen Western in der Neuzeit, There Will Be Blood. Da geht es um Kapitalismus, Öl und einen meiner absoluten Lieblingsfilme. Und ein Film, der jetzt tragischerweise sehr gut gealtert ist, Civil War aus diesem Jahr, auch mit Kirsten Dunst oder Dunst und Jesse Plemons. Da geht es um eine Fotojournalistin in einem Amerika, das sich im Bürgerkrieg befindet. Und da musste ich dran denken, jetzt nach dem Attentat auf Donald Trump, wo dieses Bild um die Welt ging, weil sie, Kirsten Dunst, spielte auch eine Fotojournalistin, die versucht genau solche Momente einzufangen. Und ich dachte, völlig verrückt, ne? Der Film ist 3 Monate alt und jetzt hat man in Teilen schon das Gefühl, wir leben diese Realität.
Ja, das ist Wahnsinn. Das Bild, ich weiß den Fotografen gerade nicht, aber Pulitzerpreis, sehr viele gute Bilder schon gemacht davor.
Ja.
Also man kennt den Fotografen noch durchaus. Ja. Ja, gute Empfehlungen. Schaut die, in die Filme rein. Schaut euch Jane Campion an, auf jeden Fall. Und schön, dass ihr zugehört habt. Wir entlassen euch jetzt von der Ranch. Die Tür geht zu. Und bis zum nächsten Mal.